ist der von manchen mit Spannung erwartete dritte Teil unserer Serie über unsere Glaubensfundamente. Von dem einen oder anderen vielleicht auch gefürchtete dritte Teil unter Umständen. Ich möchte unseren Gästen kurz noch sagen, dass wir zurzeit in gewissen Abständen, nicht jeden Sonntag, aber hin und wieder am Sonntag, eine ganz spezielle Sache miteinander besprechen. Das hat mit falschen Lehren zu tun und es hat mit den wirklichen Glaubensfundamenten zu tun. Normalerweise würden wir solche Thematiken unter die Woche unter der Woche reinnehmen, aber weil unter der Woche die Veranstaltungen doch wesentlich geringer besucht sind, haben wir uns entschlossen, diese Dinge am Sonntag zu machen. So, es sind keine normalen Predigten, wie sie normalerweise sind, sondern es geht eher in Richtung Bibelstudium mit, aber auch Dingen, die wir uns anschauen, um zu lernen, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Und wir haben uns entschlossen, nicht einfach nur den richtigen 50er zu predigen. Man sagt ja, du brauchst nur das Richtige zu predigen und dann ist schon alles klar. Manchmal ist es notwendig, den falschen 50er neben dem richtigen zu legen, um zu erkennen, was nicht passt. Und das ist etwas unter anderem, was wir jetzt in der Anfangsphase dieser Lehrserie tun. Das wird nicht immer so weitergehen. Wir werden dann auch noch die Richtung ein bisschen ändern, aber am Anfang jetzt ist es so. So, und euch als Gemeinde möchte ich heute gern etwas sagen, weil wahrscheinlich auch Geschwister unter uns sind, die an dem einen oder anderen Punkt tatsächlich Mühe haben mit dem, wie wir hier lehren und was hier auf der Ebene gesagt wird, speziell auch von mir gesagt wird. 20 Jahre haben wir, oder in 20 Jahren haben wir bisher zweimal in der ganzen Zeit deutlich und explizit auf falsche Lehren hingewiesen. Einmal vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, da war ein spezielles Buch im Umlauf und im Hinblick auf dieses Buch und die Lehre, die damit zusammenhing, damals ging es, glaube ich, um Flüche und Generationsflüche und so weiter. Damals haben wir dieses Thema aufgegriffen und ein zweites Mal im Hinblick auf Konferenzen, die hier im Chiemgau gehalten wurden, mit einem Sprecher, der in einer extremen Dämonenlehre sich bewegt hat. Und wir haben damals darauf hingewiesen, dass das eine, ich will es mal milde sagen, eine äußerst ungesunde Lehre war. Und im Zusammenhang dieser beiden Dinge haben wir jedes Mal auch Namen genannt. Das ist jetzt natürlich ganz und gar nicht opportun, Namen zu nennen. In der Bibel schon. Aber bei uns tut man so etwas normalerweise nicht. In dieser Serie jetzt tun wir es zum dritten Mal, dass Namen genannt werden. Und wir sind jetzt im 21. Jahr. Und ich kann euch eins versichern, wir tun es nicht aus Freude, sondern aus Sorge. Das muss mal ganz deutlich gesagt werden. Hier hat niemand Spaß daran, einen Namen zu nennen. Aber wenn wir hier in einer solchen besonderen Situation dann eben auch Namen oder Titel von Büchern nennen, dann nicht, und ich möchte euch bitten, das wirklich festzuhalten, nicht um irgendjemand damit zu diffamieren oder gar seinen gesamten Dienst irgendwie in Frage zu stellen. Es geht nicht darum. Doch um Klarheit zu bekommen in diesen Dingen, kann ein solches Thema nicht einfach nur in verschlüsselter Form abgehandelt werden. Dann hört man und versteht doch nicht manche Dinge. Ja. Sondern es muss auch ganz klar sein, wo diese Lehren dann entsprechend auch herkommen. Man muss sie auch zuordnen können. Anders geht es in so einer Situation nicht. Und wenn im Rahmen eines Dienstes, der durchaus auch Gutes beinhaltet, und wo du vielleicht durch einen Autor wirklich echt gesegnet worden bist, wenn im Rahmen eines solchen Dienstes auch fundamentale, unter anderem eben auch fundamentale Irrtümer und falsche Lehren verbreitet werden, die über die Länge der Zeit zum Schaden führen oder gar bei manchen zum Schiffbruch führen, dann kann dem nicht unwidersprochen bleiben. Das hat Klärungsbedarf und das muss angesprochen werden und man muss über diese Dinge reden. Und eins noch, es geht dabei nicht um den einen oder anderen Irrtum, den irgendein Prediger verbreitet. Es geht nicht darum, dass nicht alles vielleicht nicht ganz schriftgemäß ist. Das sind Dinge, das passiert jedem. Das ist etwas völlig Normales. Darüber regt sich kein Mensch auf. Ja. Das ist auch kein Drama. Aber hier geht es immer wieder um fundamentale Dinge, die die gesamte theologische Richtung letztendlich beeinflussen und an manchen Stellen eben großen Schaden anrichten, bis dahin, und ich sage es mal ganz deutlich, dass Leute zu Tode kommen. Weil sie zum Beispiel aufgrund einer Lehre nicht zum Arzt gehen oder nie eine Vorsorgeuntersuchung haben machen lassen, weil das ja Unglauben gewesen wäre. Ja? Und mancher hat erlebt, dass er aufgrund Vernachlässigung dieser Dinge letztendlich in ganz große Schwierigkeiten gekommen ist. Das heißt, hier muss man schon genau hinschauen. Wir hatten uns als Älteste dieses Jahr mehrmals in Klausuren oder zu Klausuren zurückgezogen, wo wir immer wieder über das Thema Heil und Heilung und Glauben gesprochen haben. Dieser Themenkomplex war das, ja? Heil und Heilung, weil Heilung ist ein Thema, das wichtig ist, aber es ist eingebettet in ein Überthema, nämlich in das Überthema Heil und kann nicht separat von diesem Gesamtthema gesehen werden. Und das hat natürlich auch alles mit Glauben zu tun. Und darüber haben wir miteinander gebetet, haben uns ausgetauscht, wir haben Bibel gelesen und sehr, sehr intensiv darüber beraten und darüber gearbeitet, immer wieder. In diesen Dingen, und das möchte ich euch heute ans Herz legen, wirklich, sind vorschnelle Antworten, weil du vielleicht meinst, du weißt es schon, definitiv fehl am Platz, um zu erkennen, um was es wirklich geht. Falsche Lehren, die kommen immer in Lichtgestalt daher. Ja, wie der Engel der Gerechtigkeit selbst letztendlich. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Und hier sollte niemand so selbstsicher sein, dass er meint, ihm kann das nicht passieren. Dass er hier auf jeden Fall immer richtig liegt. Das ist eine große Gefahr. Und wenn man alles mal zusammennimmt, was in der Bibel über diese Dinge geschrieben steht, da kommt ganz schön viel zusammen. Und letztendlich war jeder Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat, eine Kurskorrektur, weil etwas entweder in der Lehre oder in der Praxis falsch gelaufen ist. Ja. So, für mich persönlich ist das Ganze, ich sag's mal so, wie es ist, eher eine undankbare Aufgabe, über solch ein Thema zu sprechen, und ich empfinde, sprechen zu müssen, weil es eben auch hier und da Anstoß erregt, weil man sich mit dem befasst oder mit etwas befasst, was vielleicht oder wahrscheinlich gar nicht jeder hören möchte. So, ich denke schon, es wäre leicht, hier einfach zu schweigen. In falscher Toleranz oder in falscher Rücksichtnahme oder aufgrund von Angst vor Unmut von irgendjemand. Könnte man das alles einfach umgehen? Das wäre durchaus möglich. Aber ich bin überzeugt, und diese Leiterschaft ist davon überzeugt, dass das nicht das ist, was Gott von uns möchte, weil das letztlich zum Schaden führen würde. Wir sind nicht dazu da, in einer Gemeinde einfach nur erbauliche Predigten und Teachings zu halten, damit sich jeder einigermaßen wohlfühlt. Sondern es gibt auch das Mandat, die Gemeinde zu schützen, egal aus welcher Richtung hier Gefahr droht. Auch wenn das nicht immer jeder versteht. Und nicht jeder dran ist und alle Dinge überreißt und alle Dinge überschauen kann. Und trotzdem ist eine wache Leiterschaft gerufen, diese Dinge nicht aus dem Blick zu verlieren. Und ich muss ehrlich gestehen, wir haben lange gewartet in einer großen Toleranz, die vielleicht auch hier und da damit zu tun hat, na, lassen wir es einfach stehen. Ja, es soll keine Schwierigkeiten geben. Das hat man nicht so definiert, aber es geschieht einfach leicht. Ja. Und man denkt dann auch, na gut, die Geschwister, es wird sich alles geben wieder, weil jeder hat ja selber die Bibel. Nein, es ist nicht wahr. Es muss auch hin und wieder klar gemacht werden und die Zeit da sein, wo man ganz deutlich macht, was ist wirklich schriftgemäß und was nicht. Kann ich diese Folie mal haben, bitte? Und der Richard, glaube ich, hat es eben gesagt, manchmal muss man etwas aushalten. Und das möchte ich auch euch heute Morgen sagen. Bitte haltet doch mal etwas aus. Ja. Das auszuhalten, sich damit mal konfrontieren lassen und drüber nachdenken über diese Dinge, letztendlich? Was ist denn da dran? Ist das alles so klar von Haus aus oder ist es schon notwendig, dass man hier mal etwas genauer hineingeht in das Ganze? Okay? So, es geht nicht darum, irgendjemand vor den Kopf zu stoßen. Aber es ist notwendig, diese Dinge anzusprechen. Okay? Gut, und jetzt steigen wir erstmal ein. Letztes Mal haben wir begonnen, eben über Glauben zu sprechen und in dem Zusammenhang auch über unsere eigenen Glaubensfundamente. Und wir haben auch gesehen, es gibt eine ganze Reihe von Lehren, die ähnlich sind, die, wo Glauben mehr oder weniger zu einer Erfolgsformel gemacht wird oder zu einer Art Erfolgsformel. Und wo uns fast eine Art geistliche Erfolgsmodelle entgegenkommen, die angeblich dem entsprechen sollen, was auch Gott unter Glauben und Erfolg sich vorstellt. Ja. Allein die Begrifflichkeit Erfolg ist schon ein bisschen schwierig da hineinzunehmen, aber das können wir mal stehen lassen. Charles Capps hat in einem seiner Bücher, nämlich dem Buch mit dem Titel Erfolgsmotivation, geschrieben: Alle Schrift ist von Gott gegeben und ist gewinnbringend. Auf Englisch heißt es hier profitabel für uns. Und das kann man stehen lassen. Gottes Wort ist wirklich absolut gewinnbringend für uns. Das stimmt. Ja. Der David sagt im Psalm 119, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Und es ist das größte Geschenk, das wir empfangen können, wenn wir Gottes Wort haben, wenn Gott zu uns redet. Und wir haben die Bibel, wir haben das, was Gott geredet hat. Ja. Und er spricht auch durch seinen Geist und durch sein Wort zu uns. Und das ist immer ein Riesengewinn. Allerdings ist das Wort Gottes selber hier gemeint. Und nicht, was man durch geschicktes Anwenden des Wortes Gottes erreichen kann. Das ist ein Unterschied. Dann geht es weiter. Anweisungen Gottes Wort will unsere vorgefassten Ideen ändern. Das ist auch wahr. Das stimmt auch. Das stimmt. In Römer 12 heißt es, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, wenn ich Gottes Wort lese, wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, dann wird es mich prägen. Wenn ich es glaube, wird etwas in mir passieren. Ich werde verwandelt in dieses Bild, auch Stück für Stück. Und ich werde das, was Gottes Wort sagt, für mich persönlich annehmen. Es wird eine Veränderung stattfinden. Und meine vorgefassten Ideen werden sich dadurch verändern, wenn sie nicht mit dem übereinstimmen, was Gott sagt. Natürlich. Dafür ist Gottes Wort auch hier. Dann heißt es weiter, und will uns lehren, Wohlstand nach der Art Gottes zu verstehen. Nun, kann man großzügig sein, kann man stehen lassen. Das ist auch in Ordnung. Das stimmt auch. Gott möchte uns auch zeigen, was es bedeutet, im Segen Gottes zu leben. In seinem Segen zu leben, ganz bestimmt. Obwohl der Fokus auf Wohlstand und auf gewisse Dinge in diese Richtung schon eine gewisse Abweichung bedeutet. Ja, wenn dieser Fokus angeschnitten ist. Aber auch das stimmt. So, wir sehen also, es werden richtige Dinge gesagt. Die werden gesagt. Aber ist das Verständnis Gottes, das, was er darunter versteht, zum Beispiel in seinem Segen zu leben, dasselbe wie die Deutungen, die uns hier in manchen Lehren als gottgemäß vorgestellt werden? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Stimmt es mit dem dann überein, wie das dann auch ausgelegt wird? Ja. Und das ist die Gefahr bei verführerischen Lehren. Es wird mit Gottes Wort argumentiert, aber nicht selten nach eigenen Vorstellungen interpretiert. Und hier ist es schon wichtig, Gottes Wort gut zu kennen, um zu sehen, wo ist hier eine Interpretation, die nicht dem Wort Gottes gemäß ist. Und das wirst du nur merken, wenn du Gottes Wort kennst, wenn du es wirklich kennst. Und wenn du nicht nur deine Lehre über Bücher bezogen hast, sondern immer wieder auch geforscht hast, was sagt Gottes Wort selbst. Deswegen machen wir heute am Ende auch noch ein kleines Bibelstudium, um einmal zu zeigen, wie kann man mit diesen Dingen umgehen. Wie sieht man das? Ja. So, häufig werden Schriftstellen einfach aus dem Zusammenhang herausgenommen und in einen neuen Sinnkontext gebracht und entsprechend gedeutet. Und so kann man natürlich alles beweisen. Das ist klar, wenn du heute in die Zeitung schaust, ein Interview, und du nimmst aus diesem Interview verschiedene Aussagen heraus, gleichzeitig lässt du andere Aussagen weg, du mischst das Ganze neu und stellst es, sagen wir mal, zum Beispiel mit einer neuen Fragestellung in Relation, dann stimmen die Aussagen, die hier kommen, immer noch, die sind tatsächlich so getätigt worden. Aber unterm Strich kommt etwas ganz anderes dabei heraus. Die Bedeutung wird vollkommen verfälscht und es geht in eine ganz andere Richtung. Und dasselbe kann man eben auch mit Gottes Wort machen. Das ist durchaus möglich. Man kann Gottes Wort so interpretieren. Man kann so mit diesen Dingen umgehen. Deshalb sagt Paulus, das ist einer der Gründe, warum er immer wieder darauf hingewiesen wird, prüft alles, das Gute behaltet. Und das ist eine klare Weisung, die die Gemeinde Jesu, vor allen Dingen die charismatisch-pfingstliche Richtung, ganz bestimmt ein Stück weit auch vernachlässigt hat, ja, das zu tun. Wir zücken schnell unsere Fahnen und sind begeistert von irgendetwas, weil es sich toll anhört. Aber stimmt es auch tatsächlich? Das ist die Frage. Und es ist sehr nötig, dass wir das auch ernst nehmen. Dass dabei natürlich möglicherweise auch Lehren und Lehrer immer wieder mal oder vielleicht auf den Prüfstand kommen, die für den einen oder anderen auch unter uns eventuell als persönliche Favoriten gelten, liegt schlicht und einfach in der Natur der Sache. Ja. Jeder, der öffentlich schreibt und das angenommen wird, der steht dann natürlich auch im Lichte und muss sich das gefallen lassen. Stimmt es und stimmt es nicht, oder stimmt es nicht? Wenn es Dinge sind, die uns nicht tangieren, wir werden mit Sicherheit nicht alles abklappern, wo ist etwas falsch. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um Lehren, die auch bei uns sehr stark vertreten sind und letztendlich bereits, ohne dass irgendwas geschieht, eine Spaltung und eine Teilung und eine unterschiedliche Richtungsgebung in der Gemeinde erzeugen. Ja. Und auch hier muss man einmal hingucken. Und deswegen haben wir auch keine Angst zu klären, wie stehen wir, wie positionieren wir uns lehrmäßig, weil wir überzeugt sind, dass letztendlich eine klare Sache hier die Gemeinde eher eint wie auseinanderbringt. Natürlich kann der eine oder andere sagen, na, das gefällt mir überhaupt nicht, kann ich nicht mitgehen. Gut, dann kann man es nicht ändern. Aber es wird in Zukunft deutlich sein, was glauben wir, wovon sind wir überzeugt und warum lernen wir das auch. Übrigens, die Leute in Beröa, was man in der Apostelgeschichte liest, die haben Paulus nicht deshalb geglaubt, weil er der große Apostel war. Weil durch ihn ungewöhnliche Zeichen und Wunder geschehen sind. Das sagt die Apostelgeschichte 19. Ja? Durch die Hände des Paulus geschahen ungewöhnliche Zeichen und Wunder. Ja? So Wundertäter gab es auch damals zuhauf, die Leute hinter sich hergezogen haben. Sie haben ihm deshalb geglaubt, dem Paulus, weil sie anhand der Schriften sahen, das ist die Wahrheit. Das heißt, sie prüften seine Lehre anhand des Wortes Gottes und erkannten, das ist die Wahrheit. So, was wir das letzte Mal begonnen haben im Hinblick auf Glauben, möchte ich heute ein bisschen ausdehnen, und zwar im Hinblick auf die Lehre, die auch eben durch die Glaubenslehre entsteht, durch den Glauben, die Art, wie er hier gelehrt wird, die dann eben so oft so attraktiv auch rüberkommt und so erfolgsversprechend, ja, was hier teilweise gelehrt wird, obwohl sie bei genauerer Betrachtung eben nicht schriftgemäß ist. Und ich sag's mal deutlich, falsch ist. Man traut sich das Wort fast nicht auszudrücken, ja. Aber manche Dinge erweisen sich bei genauerer Betrachtung einfach als falsch. Ich möchte heute Morgen etwas vorlesen aus einem Buch, das in der amerikanischen Erstauflage, ich denke 2004, erschienen ist. Und genau so eine Lehre vertritt, die auf den ersten Blick nahezu sensationell erscheint, weil sie eben den geistlichen Erfolg verspricht. Aber im Licht der Bibel sich manches als irrig erweist, obwohl dieses Buch auch viel Gutes enthält. So, und es geht darum letztendlich, dass jeder von uns lernt, hier zu unterscheiden. Was ist denn das Gute, das ich behalten kann? Und was ist das, wo ich echt Abstand nehmen muss und sagen muss, nein, das kann ich nicht annehmen, weil Gottes Wort hier etwas anderes sagt. Das bedeutet nicht, einen Autor mit Bausch und Bogen zu verwerfen, aber es geht darum, zu lernen und mündig zu werden in diesen Dingen. Und das wollen wir uns heute einmal anschauen. Dazu werde ich auch einiges zitieren und dann am Ende ein vergleichendes kleines Bibelstudium mit uns machen, damit wir sehen, um was es hier geht. So, in dem Buch, um das es hier geht, heißt es gleich am Anfang, Zitat: Die meisten Christen bringen ihr ganzes Leben damit zu, Dinge nachzujagen, die sie schon besitzen. Ständig bitten sie den Herrn um etwas zu tun, sie zu segnen, zu heilen, zu befreien oder wohlhabend zu machen, obwohl sie in Wirklichkeit schon alles bekommen haben, wonach sie streben. Sie glauben daran, dass Gott alles tun kann, aber noch nicht besonders viel getan hat. Doch der Brief der Epheser wurde aus einer völlig anderen Perspektive geschrieben. In Christus ist bereits alles vollendet und dem wiedergeborenen Gläubigen ausgehändigt worden. Das ist der springende Punkt. Es ist sowohl schon vollbracht als auch unser. Als Gläubige versuchen wir deshalb nicht, etwas von Gott zu bekommen, sondern wir kämpfen darum, die vollständige Sichtbarwerdung dessen, was uns in Christus schon gehört, zu empfangen. Wir versuchen nicht, geheilt zu werden, sondern wir kämpfen, weil wir schon geheilt worden sind und der Teufel uns die Heilung zu stehlen versucht. Wir betteln Gott nicht um finanziellen Wohlstand an, sondern wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, um zu erleben, wie der Wohlstand, der uns schon verliehen wurde, in Existenz kommt. Weil wir glauben, dass wir schon alles haben, was wir brauchen, und auch so sprechen und handeln, eignen wir uns einfach das an, was der Herr uns schon zur Verfügung gestellt hat. Das Wort Gottes erklärt, Gott hat dich schon geheilt, gesegnet, befreit, wohlhabend gemacht und so weiter und so weiter. Und wir wollen uns einmal anschauen, ob das so stimmt, ob man das so übernehmen kann. Es war jetzt viel auf einen Schlag, aber hier stehen Hämmer eigentlich drin letztendlich. Die Frage ist, stimmt es alles? Soweit aus der Einleitung dieses Buches, das den Titel trägt, Du hast schon alles, was du brauchst, von Andrew Womack. In dieser Einleitung bereits des Buches wird da gezeigt, um was es geht, letztendlich, ja, um was es letztendlich geht. Und hier werden viele typische Halbwahrheiten gebraucht, um eine Wahrheit deutlich zu machen. Ist sie das dann? Ist es dann wirklich wahr? Das ist die Frage. Ja. Du hast schon alles, was du brauchst. Und es wird hier behauptet und im selben Atemzug wird gesagt, Zitat, du brauchst jetzt nur noch eine Offenbarung darüber, dass du schon alles besitzt. Und dann kannst du es im Glauben nehmen und genießen. Im weiteren Zusammenhang wird dann immer wieder erkenntnisreich gelehrt, Zitat, du brauchst Gott nicht mehr zu bitten, weil er dir alles ja längst gegeben hat und zu deiner Verfügung gestellt hat. So, das klingt zuerst mal komisch, wenn du das liest. Ja, das ist wirklich gegen jede Tradition, tatsächlich. Ja. Und er schreibt auch, wenn du das glaubst, würde ich das unfähig machen, in irgendwelchen Traditionen zu sein, die sich christlich gebären. Das heißt, es wird alles in eine Ecke gebracht, wo du vielleicht gar nicht Christ bist, wenn du das glaubst, dass du Gott bitten sollst. Ja. So, es klingt zuerst mal seltsam. Aber auf dem zweiten Blick, weil man liest ja weiter, auch irgendwie logisch, wenn du doch schon alles bekommen hast und bereits alles in deinem Besitz ist, ja du, dann brauche ich nicht mehr zu bitten. Dann kann ich einfach darüber verfügen, ich kann es einfach nehmen, wie ich will, ich brauche es nur zu nehmen. Das ist ja logisch, wenn ich es schon habe, ja, wenn es schon in meiner Hand liegt. So, und aus dieser Logik folgt bei dem geneigten Leser zum Beispiel, zumindest wenn er nicht aufpasst, eine Überzeugung. Nämlich die Überzeugung, der Mann hat recht. Zumal dann noch Schriftstellen geliefert werden und Beispiele, die anscheinend diesen Gedankengang auch und diese Lehre bestätigen. Ja. Darüber hinaus wird dann vom Verfasser auch an mehreren Stellen immer wieder explizit darauf hingewiesen und gesagt, beziehungsweise geschrieben, Zitat, meine Lehre funktioniert. Es kommt mehrere Male vor. So, und wenn man jetzt aber hinsieht und das ein bisschen untersucht, dann merkt man, auch das ist ein weiterer Versuch zu erklären, welche Fehler die Gläubigen in der Vergangenheit gemacht haben und warum es bis dato eben nicht so funktioniert hat. Das heißt, warum du immer noch nicht geheilt bist oder warum du überhaupt krank geworden bist. Warum du immer noch finanziell eher irgendwo da unten angesiedelt bist, statt dich im Wohlstand, im Segen der Kinder Gottes zu bewegen. Warum du immer noch keine Arbeit hast, obwohl sie dir doch längst gegeben ist, du hast sie ja längst und du brauchst sie nur noch in Existenz zu bringen. Da aber jetzt der Autor mit scheinbar neuen Erkenntnissen aufwartet, wird es jetzt garantiert funktionieren, wenn man nur dieser Erkenntnis jetzt folgt, die er präsentiert im Buch, sie glaubt, so wie es beschrieben ist und es tut. Logisch, dann muss es ja funktionieren. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen müde dieser Dinge. Es gibt heute eine ganze Palette von Büchern, die alle in diese Richtung gehen und die tatsächlich genau nach diesem Muster funktionieren. Die verkaufen sich nämlich auch millionenfach. Das muss man auch mal sehen. Warum? Warum gehen die so gut? Weil hier suggeriert wird, dass darin der Schlüssel zum Erfolg liegt. Zum Wohlstand, zum Segen, zum Heil, zur Heilung, zum Glück, zum erfolgreichen Leben, zum erfolgreichen Glauben. Es wird gezeigt, wie sich der Erfolg einstellt und du Ergebnisse produzierst, die dich als echten Gläubigen ausweisen, als jemand, der etwas begriffen hat, der aufgrund rechter Erkenntnis richtig und erfolgreich mit Gott kooperiert und geistlich auf der Höhe ist. Und ich sage das nicht spöttisch, ihr Lieben. Ich sage das echt mit Sorge. Ich kann euch ein kleines Erlebnis erzählen, das liegt fast 30 Jahre zurück, weil damals haben wir uns schon mal intensivst mit dieser Art von Lehre beschäftigt. Ernst Rösslein, ein Freund von mir, hat früher einen christlichen Buchladen gehabt in München. Und er hat wörtlich gesagt, wenn die Leute in den Laden kommen, du siehst, wer diese Lehre glaubt, die tragen alle die Nase ein bisschen höher. Das ist eine Gefahr dabei, nicht jeder tut das, ja, nicht so. Aber da wird auch hier etwas ausgelöst. Und ich sage das schon mit Sorge. Und auch das, was mir sonst noch aufgefallen ist, dabei wird eben das Bild eines Gläubigen und dessen, was er im Glauben imstande ist zu tun, gemalt, das an Superlativen kaum zu übertreffen ist in der Regel. Da werden sensationelle Erfahrungen und Erfolge versprochen. Göttliche Herrlichkeit statt Probleme und Leid. Wer will das nicht? Vollmachtsvorstellungen, die Taten der Apostel tatsächlich in den Schatten stellen. Es werden triumphale Siege auf allen Ebenen verheißen. Ich weiß, dass nicht jeder Leser das so aufnimmt, aber das ist die Grundlage dieser Lehre letztendlich. Und es klingt super. Es klingt super. Fantastische Lehre. Und mancher identifiziert sich geradezu damit, mit dieser Lehre. Es wird dann zu seiner Lehre. Und wenn du nur einen Teil davon verwirklichen kannst, ist es schon super erfolgreich. Ich sage euch etwas, was mir klar geworden ist. Die Lehre selbst stellt dann so etwas wie das Allerheiligste dar, das hoch verehrt wird, verkündigt und verteidigt. Und selbstbewusst und siegreich wird da wirklich die Fahne der Lehre quasi hochgehalten. Wir haben das Richtige, das ist die richtige Lehre. Und man ist begeistert über das, was da so erfolgsversprechend daherkommt. Bloß im eigenen Leben schaut es in den allermeisten Fällen ganz anders aus. Ganz anders. Und hier erspare ich mir weitere Kommentare. Irmi Esters ist vor 2 Jahren gestorben. Sie hat diese Lehre bis zum geht nicht mehr exerziert und praktiziert. Wirklich. Sie hat Bibelschule gemacht, alles dieser Lehre entsprechend. Dann hat sie eines Tages, weil nichts funktioniert hat, ich bleibe mal in der Terminologie, eines dieser Lehrbücher genommen und hat draufgeschrieben, Lüge und Betrug. Lüge und Betrug. In einer völligen Enttäuschung. Jemand von uns. Die kam erst zu uns, ja, die war da nicht bei uns. Und erst in den letzten Jahren hast du ja abgespürt, sie öffnet sich, sie wird immer lockerer, sie wird freudiger. Sie genießt ein freudiges Christsein selbst bis zum Tod. Das war wirklich erstaunlich. So, ich denke, in dieser Art so stellt die Lehre eine Art Ersatz für das dar, oder kann Lehre auch einen Ersatz für das darstellen, was man selbst nicht erreicht hat, aber in ihr in der Lehre bewundert. Und auf was man stolz ist, weil sie ja funktioniert. Ich weiß, dass das kein biblischer Satz ist, aber im Nachdenken über diese Dinge ist mir schon noch mehr klar geworden. Und ich denke, dass das manchmal tatsächlich so abläuft. Und immer wieder ist eben vom Funktionieren die Rede. Was soll denn funktionieren? Geht es im Glauben nicht um Vertrauen zu Gott? So, zunächst einmal fällt auf, hier wird alles in einen Topf geworfen. Wohlstand, Heilung, finanzieller Reichtum, Vergebung der Sünden, Erfolg, die Macht, Dinge tun zu können, die man normalerweise nicht tun kann. Und es wird behauptet, alles, was ich je brauche und brauchen werde oder meinen zu brauchen, ist mir bereits von Gott gegeben und steht mir jederzeit zur Verfügung. Zitat: Alles, was Gott für dich getan hat, ist bereits in deinem wiedergeborenen Geist deponiert worden. Du musst es nur aus dem Geist heraus und in die materielle Welt hineinholen. Stimmt das wirklich? Funktioniert das so? Funktioniert Glauben so? Dann heißt es weiter, du bist ein Befehlshaber, kein Bettler. Das klingt erstmal auch gut. Ja. Zitat: Du brauchst nicht mehr Kraft. Du musst nur daran glauben, dass du sie schon besitzt und mehr entdecken, dass sie funktioniert. Wir werden noch über Paulus sprechen und über seinen Fall im Fleisch und über die Schwachheit. Es spielt gar keine Rolle, ob das Krankheit war oder was es war. Fakt war, es war seine Schwachheit, die hier angesprochen wird, ja, die er nicht aufgelöst hat. Dann geht es weiter. Mach die Gesetze ausfindig, die das Funktionieren von Gottes Kraft steuern, und setze sie dann in die Praxis um. Ich kann mich nie erinnern, dass Jesus in dieser Art irgendwie gelehrt hätte. Und dann lehrt unser Autor hier, wie man beten soll. Zitat: Sage, ich bin eine völlig neue Schöpfung und in meinem wiedergeborenen Geist besitze ich dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Du sagst, Herr, in deinem Wort, dass jeder, dem ich die Hände auflege, geheilt werden wird, und ich glaube daran. Okay, gut, das müssten wir auch gesondert drüber reden. Und dann heißt es weiter, dann wirst du aufstehen, deine Autorität ergreifen und anfangen, der Kraft Gottes zu befehlen und sie freizusetzen. Das Verständnis dieser Tatsache wird dich in einen Befehlshaber verwandeln. Ich sag's mal, wie ich's denke, ungeschützt. Mir kommt es vor, oder ich bin überzeugt, hier kommen Allmachtsfantasien ins Spiel, wie sie zum Beispiel auch ein Ron Hubbard von Scientology vertreten hat. Bloß, dass er die Dinge nicht mit der Bibel belegt hat. Wir dürfen hier gewisse Dinge nicht verwechseln. Das werden wir noch sehen in den Bibelstudien, die wir machen. Ja? Wir dürfen nicht verwechseln, wir sind nicht Gott. Das sind wir nicht. Und unsere Vollmacht, die geht auch in gewissen Bereichen, ist die da, die ist vorhanden und die müssen wir tatsächlich auch gebrauchen. Aber wie schaut das aus? Da werden wir noch genauer hingucken. So, an dieser Stelle möchte ich jetzt das erste Mal einen kleinen Vergleich machen. Ich möchte nur etwas vorlesen aus der Schrift mit wenigen kleinen Kommentaren aus Matthäus 7, die ersten Verse, nämlich wie Jesus seine Jünger beten lehrt. Das ging in eine ganz andere Richtung. Das wollen wir uns mal anschauen. Nur vom Gefühl her zunächst einmal, ja, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wenn ihr aber betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willens erhört werden. Seid ihnen nicht gleich. Jetzt kommt das Erste. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, noch ehe ihr ihn bittet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das war jetzt vor der Kreuzigung. Nach der Kreuzigung war alles vollbracht, dann hat es anders ausgesehen. Und der Vater weiß es natürlich und er hat es uns schon gegeben, wir brauchen ihn quasi gar nicht mehr bitten. Nein, nein, das ist nicht damit gemeint. Hier ist ein ganz starker Glaubensimpuls von Jesus gesetzt, wie wir mit Dingen umgehen sollen, wenn wir etwas bitten, nämlich in dem Bewusstsein, dass ich nicht erst kommen muss und Gott überzeugen muss, dass ich hier eine Not habe und etwas von ihm brauche, sondern mit dem Bewusstsein, mein Vater weiß, was ich brauche. Und ich komme, um zu bitten und zu empfangen von ihm. Ich muss hier nicht etwas von der unsichtbaren Realität meines Geistes in die Wirklichkeit bringen. Dann geht's weiter. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. So hier richtet sich das Gebet natürlich zuerst einmal auf Gott und nicht darauf, dass ich jetzt alle Macht empfangen habe, da alles zu tun, sämtliche Verheißungen in die Wirklichkeit zu bringen. Das sind Halbwahrheiten. Sondern hier richtet sich das Gebet zunächst einmal an Gott selbst. Und dann heißt es hier unter anderem, dein Reich komme. Ihr Lieben, wenn du die Bibel dann betrachtest, hier schwingt ganz deutlich etwas mit, was zukünftig ist. Das Reich Gottes ist schon angebrochen, es ist schon hier, das sagt Jesus. Aber es ist noch nicht völlig da. Da muss auch noch etwas kommen, es ist noch nicht vollendet, definitiv nicht. Und Jesus sagt, so betet, dein Reich komme. Warum? Weil es noch nicht völlig da war. Obwohl Jesus da schon gesagt hat, es ist mitten unter euch. Er sagt es. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja? Und gleichzeitig sagt er zu seinen Jüngern, betet, dein Reich komme. Also hier muss man drüber nachdenken, was das bedeutet. Da ist etwas noch nicht vollendet. Sondern geht es weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich mache es kurz. Auch diese Zeit wird erst noch kommen. Jesus sagt, so sollen wir beten. Und es wird geschehen. Aber es ist noch nicht so weit. Haben wir was falsch gemacht? Nein. Wir machen uns fest in der Verheißung, sein Reich wird kommen, wir beten dafür. Ähnlich wie ein Daniel, Daniel war es, immer wieder gebetet hat über eine Verheißung, die schon 70 Jahre galt. Die schon 70 Jahre galt und da war. Ja. Er hat gebetet, bis es kommt. Aber er hat es nicht gebracht, sondern Gott selber hat dann etwas getan letztendlich. Und auch so wird es sein. Gott wird kommen und die Dinge aufrichten. Und daran sollen wir uns festmachen und auch orientieren und dafür beten. Dann geht's weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Kann es sein, dass Jesus hier etwas falsch macht, dass er hier falsch lehrt? Wenn wir sogar um das tägliche Brot bitten sollen. Wenn wir schon alles haben. Dann geht's weiter. Vergib uns unsere Sünden, unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Nun, das ist zumindest von jeglichen Allmachtsfantasien meilenweit entfernt. Du hast schon alles, was du brauchst. Ist es das wirklich, was die Bibel lehrt? Ich möchte ein kleines Bibelstudium mit uns machen. Ein kleines vergleichendes Bibelstudium. Einfach mal etwas vergleichen, indem wir einmal gemeinsam ansehen, wie sich Lehre aufbaut, die in eine falsche Richtung führt und wie das von der Schrift her unterstützt ist sogar. Ja. Und wir wollen sehen, was Gottes Wort tatsächlich sagt. Okay? Darf ich mal die nächste Folie haben? Du musst unten an den Pfeil klicken. Genau. Das sind jetzt drei Schriftstellen, die ersten, die oberen, die hängen zusammen, die ersten drei, Kapitel 1, Vers 15 bis 17 und dann unten Epheser 1, Vers 8 und 9. Ja? Das sind zwei verschiedene Stellen, wo etwas zusammengefügt wurde hier. Das sind Schriftstellen, die belegen sollen, dass diese Lehre hier, du hast schon alles, was du brauchst, eben auch stimmen. Hier sagt der Autor, bevor er den ersten Vers zitiert, Paulus, Zitat, Paulus betete nicht dafür, dass Gott etwas Neues tun soll. Stattdessen sagt er, also er lenkt schon jetzt er fixiert eine Richtung an, die im Text dann gar nicht vorkommt. Aber da wird eine Aufmerksamkeit auf etwas gelegt, was eigentlich nicht ist. Paulus betet nicht dafür, dass Gott etwas Neues tun sollte. Stattdessen sagt er, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe. Und dann ist im Text Punkt, Punkt, Punkt. Und es wird dann unterbrochen. Und darum geht's ja. Ja. Muss er uns noch was geben oder hat er uns schon alles gegeben? Ist alles in unserem Geist schon vorhanden? Wie ist das? Das ist ja die Fragestellung, die hier aufgeworfen wird von dem Autor. Und dann fragt er eben auch, Zitat, gebe, was gebe? Etwas Neues? Nein, sondern, und dann zitiert er den Rest des Verses, wo es heißt, den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und es wird richtig zitiert. Das steht genauso da, es ist richtig zitiert. Ja. Aber in seinem Kommentar, der jetzt folgt, sagt er etwas ganz anderes. Nämlich, Zitat, Paulus bat nicht um etwas Neues, sondern darum, dass die Offenbarung dessen, was Gott bereits für uns getan hat und was nun ständig in uns anwesend ist, hervorbrechen würde. Alles, was Gott für dich getan hat, ist bereits in deinem wiedergeborenen Geist deponiert worden. Du brauchst nur noch eine Offenbarung darüber, dass du schon alles hast, damit du es aus dem Geist heraus und in die materielle Welt hineinholen kannst. Ihr Lieben, das ist absolut nicht, was der Vers sagt und worum es hier in Gottes Wort geht. Und das sehen wir gleich. Unmittelbar danach zitiert er jetzt den Vers 17, oder nach dem Vers 17, den er eben so interpretiert, zitiert er einen weiteren Vers, und mir kommt es fast vor, wie wenn hier in die Trickkiste gegriffen wird, eine andere Stelle, die scheinbar das bestätigt, was vorher gesagt wird, und er zitiert den Vers 8 und 9, der ein halbes Kapitel vorher bereits kommt, wo es heißt, die hat er uns bereits reichlich gegeben in aller Weisheit und Einsicht. Das heißt, der Autor will damit sagen, diese Offenbarung, dass wir alles haben, die hat er uns schon gegeben. Es ist jetzt alles schon da, wir können eigentlich zugreifen. Ja? Die hat er uns bereits reichlich gegeben in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Der Vers ist richtig, der steht so da, ja, im biblischen Text. Und dazu schreibt der Autor jetzt, Zitat, mit anderen Worten heißt das, die Weisheit und Offenbarung, für die Paulus betet, damit wir erkennen sollen, was da in unserem Geist schon deponiert ist, ist jedem Glaubenden bereits gegeben, ihr Lieben, und das ist das Problem. Es ist auch, nämlich auch nicht das, was in diesem Vers steht. Da steht etwas völlig anderes. Es bezieht sich auf etwas vollkommen anderes. Dieser Vers wurde nämlich aus einer anderen Stelle, aus einem ganz anderen Zusammenhang herausgenommen und hier als Bestätigung einer Lehre mit völlig anderer Fragestellung als Antwort eingefügt. Die wahre Aussage dieses Verses, die sehen wir aber erst, wenn wir den Vers wieder zurück in den ursprünglichen Zusammenhang bringen, woraus er stammt. Und das tun wir jetzt einmal, denn der Zusammenhang ist ganz, ganz wichtig. Darf ich jetzt mal die nächste Folie sehen? So, in diesem Zusammenhang steht ja tatsächlich dieser Vers. Zitiert wurde lediglich Vers 8 und 9, um zu beweisen, dass wir schon alles haben und nur noch Offenbarung darüber brauchen, die hier dann eben bereits geschehen sein soll. Und er zitiert eben in dem, was er aussagt, genau diesen Vers, wo es heißt, die hat er uns bereits reichlich gegeben. Das Wort reichlich übrigens hat er selbst beigefügt, das schreibt er auch, Beifügung des Autors, das steht in Wahrheit nicht da. Die hat er uns bereits reichlich gegeben, können wir aber stehen lassen, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Und jetzt, wenn man den Text liest, dann sieht man tatsächlich, Gott hat uns wirklich was gegeben. Aber es ist etwas völlig anderes, wovon hier die Rede ist. Ja, es hat damit gar nichts zu tun, was er sagt. Gott hat uns tatsächlich eine gewaltige und wunderbare Offenbarung gegeben, die eine extreme Auswirkung auf unser Leben hat, ganz automatisch, bei jedem von uns. Diese Aussage des Apostels bezieht sich nämlich auf das, worauf er vorher in dem Vers 7 eingeht und worauf er mit großer Freude hinweist, indem er sagt, und das ist der wahre Zusammenhang, in ihm haben wir die Erlösung, hier kommt es wieder, was haben wir? In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und jetzt kommt das, wo der Vers rausgenommen wurde, die hat er bereits reichlich gegeben, in aller Weisheit und Einsicht. Der Autor bezieht diesen Vers auf die scheinbare Offenbarung, die er gibt, dass wir alles in unserem Geist haben, Aber die wahre Schriftstelle spricht von etwas ganz, ganz anderes. Was hat er uns bereits gegeben? Was haben wir schon reichlich in aller Weisheit und Einsicht? Genau. In ihm heißt es, und der Vers vorher spricht von Jesus, in dem Geliebten heißt es dort. Und dann heißt es, in ihm, in diesem Geliebten, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das ist das, was wir haben. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und das haben wir tatsächlich. Warum? Wir haben diese Gnade empfangen, die Vergebung der Vergehungen. Das ist die Gnade, von der hier die Rede ist. Und die haben wir reichlich empfangen. Wir haben reichlich die Gnade der Vergebung der Vergehungen unserer Sünden empfangen. Warum? Weil wir reichlich gesündigt haben. Deswegen haben wir reichlich seine Gnade in der Beziehung empfangen. Das ist doch ganz klar, es liegt auf der Hand. Und darum geht's. Und umsonst nichts. Es geht in diesem Vers um nichts anderes. Es hat nichts und auch gar nichts damit zu tun, was unser Bruder Womack hier an anderer Stelle eben behauptet hat. Ja. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja. Das ist wirklich vergleichendes Schriftstudium. Stimmt es oder stimmt es nicht? Passt es oder passt es nicht? Und es ist eindeutig, dass sich dieser Vers auf den Vers 7 bezieht, der vorher kommt, und nicht auf das Gesagte, was der Autor sagt. So, und jetzt zum Abschluss. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich durchkomme heute. Möchte ich diesen Abschnitt des Epheserbriefes noch einmal im Gesamtzusammenhang lesen, damit wir den gesamten Zusammenhang sehen und dabei auch nur einige wenige Kommentare geben, um zu gucken, was ist uns denn tatsächlich gegeben? Was haben wir denn tatsächlich schon? Ja, um was geht es denn, was wir haben? So, da heißt es jetzt, ich habe jetzt nicht den kompletten Text hier. Könnt ihr den einblenden? Ist das möglich? Epheser 1, ab Vers 3, die Begrüßungsformel kann man weglassen. 3 bis 9. Könnt ihr, oder? Gut. Okay, ich fange schon mal an. Epheser 1, Verse 3 bis 9. Es ist der Text, auf den sich diese Lehre auch beruft. Dort heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das hat er wirklich getan. Die Frage ist, was bedeutet es? Bedeutet es, dass wir alles haben, was wir je brauchen werden und Gott eigentlich nicht bitten müssen, sondern können das einfach aus unserem Geist, worin Gott es deponiert hat, herausziehen? Bedeutet es das? Die Antwort überlasse ich euch selber. Ihr müsst selber über diese Dinge auch nachdenken. Dann geht es weiter. Jetzt zählt Paulus auf, was das beinhaltet hier im Kontext dieses Textes. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Das heißt, das ist Teil dieser Segnungen. Er hat uns auserwählt. Er hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt. Noch bevor ein Staubkörnchen geschaffen war, hat Gott uns schon auserwählt und sein Ja zu uns gegeben. Ehrlich, du, das setzt mich frei. Ja. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns vorherbestimmt. Ja. Er hat uns erwählt und ausgewählt und gesagt, dem will ich haben, die will ich haben, soll bei mir sein, soll meine Tochter sein, soll mein Sohn sein. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Da kommt es jetzt wieder. Ja. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Das vermehrt seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit wird gepriesen, wenn das geschieht. Ja. Wenn Leute da sind, als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter. Und auch das ist etwas, was wir haben. Wir sind zum Preise seiner Herrlichkeit. Und jetzt wird weiter gesagt, was das alles beinhaltet und was wir tatsächlich bereits haben. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er hat reichlich gegeben in aller Weisheit und Einsicht. Diese Gnade nämlich, die Vergebung der Sünden, die haben wir. ganz reichlich. Jetzt sagst du, das ist ja ein bisschen wenig. Ja. Das ist alles, worauf es ankommt letztendlich. Das ist alles, worauf es ankommt. Im Endeffekt. So, was noch? Was haben wir noch? Was hat Gott noch durch seinen Geist und durch den Geist der Weisheit und Offenbarung zu erkennen gegeben? Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm, in Christus. Es ist immer in Christus. Gott hat uns also etwas zu erkennen gegeben. Tatsächlich, das stimmt. Er hat uns Dinge offenbart. Und es spricht hier von einem Geheimnis. Er hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Was ist das? Sind das die Möglichkeiten, die Gott in unseren Geist deponiert hat, dass wir das verstehen, um dann richtig damit umzugehen, die wir dann gebrauchen können, um alles zu bewirken, was wir bewirken möchten, im Glauben natürlich nur die guten Sachen, logisch. Ist es das, was Paulus hier meint? Spricht er von diesen Dingen hier? Ist es das, was wir erkennen müssen und eine Offenbarung brauchen, damit es funktioniert? Nein. Und nochmals nein. Und nochmals nein. Und nochmals nein. Das ist es nicht. Das Geheimnis, das Gott uns hier zu erkennen gibt, spricht er in Vers 17 an. Es war der erste, den er vorher zitiert hat. Da spricht er sogar an. Aber er übergeht den Vers einfach. Ja. Was Gott uns zu erkennen gibt, ist, dass wir etwas erkennen. Er lässt uns etwas erkennen, nämlich die Erkenntnis seiner selbst. In Vers 17. In Christus. Er offenbart Christus und in Christus offenbart er sich selbst. Und der Geist der Weisheit und Offenbarung offenbart uns ihn selbst, dass wir ihn erkennen und mehr. Er sagt, das hat er schon getan. Wir haben Christus schon erkannt und in Christus haben wir Gott schon erkannt und erkennen ihn weiter. Von demselben Thema spricht Paulus ein Brief weiter im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Da schreibt er, das ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten, Äon heißt es hier, von den Ewigkeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist Jesus. Er wird offenbart. Und er, Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt. Er soll immer mehr erkannt werden. Und ehrlich, da bin ich froh. Da bin ich wirklich froh, dass ich nicht eine ganze Bibliothek von Dingen verstehen muss, um das alles richtig anzuwenden, dass es funktioniert, sondern dass ich einfach meinen Herrn erleben darf und verstehen darf. Ich bin in seiner Hand und er kann mit mir tun, hoffentlich meistens, was er will. Ja, was er will. Ja. Es ist natürlich auch noch Eigenwille in uns. Aber Gott ist dabei, hat begonnen und er wird vollenden. Aber alles das hat nichts damit zu tun, was hier eigentlich bewiesen werden soll. Sondern der Fokus liegt auf ganz andere Dinge. Christus soll erkannt werden. Er ist das Geheimnis und nicht das, was in unserem Geist irgendwo latent verborgen ist und wir müssen es nur noch nehmen und herausholen im Glauben, um damit zu wirken und Dinge zu tun, die wir in dieser Art möchten. Das stimmt definitiv. Ihr Lieben, ich möchte euch weiterhin in diesem Zusammenhang nicht alle Antworten geben, aber wir werden manches Studium noch machen. Zum Beispiel über Hiob oder über die Geschichte mit der Schwachheit des Paulus, mit dem Dorn im Fleisch. Ja. Es gibt ja Lehrer aus dieser Ecke, die sagen, unterhalte dich gar nicht mehr mit jemandem, der den Dorn im Fleisch bringt. Das ist doch sonnenklar, was das ist. Das ist nicht so sonnenklar, man muss schon genauer hingucken. Es ist nicht unbedingt Krankheit, das mag sein. Ja. Bleibt aber auch offen. Es ist in jedem Fall Schwäche. Und Paulus hat nicht diese Schwäche im Glauben von sich entfernt, ja, wie es gelehrt wird. Sondern er blieb in dieser Schwäche. Er hat sich gerühmt seiner Schwachheit. Ja. Das wollen wir uns alles angucken. Antworten, ein Teil der Antworten, müsst ihr selbst finden. Mein Ziel ist es, in dem Ganzen mitzuhelfen, dass so viele von uns, die meisten, vielleicht alle, dahin kommen, dass sie mehr und mehr befähigt sind, einfach zu verstehen, wie kann ich Rechtes vom Falschen auch unterscheiden. Ja. Wie kann ich prüfen? Wie ist das möglich? Wie kann das sein? Im letzten Vers noch, der sich eben auch nochmal auf diesen Zusammenhang zitiert, oder ein kleiner Abschnitt, ebenfalls von Paulus aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 7 bis 12, da spricht es wieder von diesem Geheimnis. Und von dem, was noch nicht vollendet ist, was noch nicht völlig da ist, selbst bei Paulus noch. Ja. Er schreibt hier, und es ist das Gegenteil von Wohlstandsdenken. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der übertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Auch da geht es wieder um die Erkenntnis des Christus. Um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung, jetzt geht's aber weiter, und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich, und das ist komisch, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung der Toten. Eine solche unpräzise theologische Aussage von Paulus. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, auch das stammt von ihm, oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Das ist der Schwerpunkt. Er sieht selbstverständlich, dass da vieles noch nicht vollkommen und perfekt ist. Ja, es ist nicht alles da und er braucht es nicht. Aber eins weiß er, selbst wenn er noch nicht alles ergriffen hat, aber er ist von Christus ergriffen. Er ist fest in seiner Hand und darin geborgen. Und dem jagt er nach, ihn immer mehr zu erkennen. Ich würde mir wirklich wünschen, wir werden ja auch zukünftig Bibel und Bücher lesen, jeder von uns. Aber dass sowohl unser Bücherlesen als auch unser Bibellesen befruchtet wird. Dass wir nicht alles einfach schlucken, sondern anhand der Schrift wirklich vergleichen, passt das? Und wissen, wie können wir das tun? Und wenn das gelingt, ist viel gelungen, meine ich. Das wird uns als Gemeinde wirklich weiterbringen. Das wird euer Bücherlesen enorm bereichern. Und es wird auch euer Bibellesen enorm bereichern, wenn ihr ein Stück weit mehr damit umgehen könnt, wie kann man das eigentlich tun? Ja. Wie kann man hier auch Bibel lesen, um nicht von jeder Behauptung überfahren zu werden? Paulus drückt es so aus, von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen zu sein. Wir werden im Laufe dieser Dinge mindestens eine Gemeindestunde auch machen, aber vielleicht auch am Sonntag hier, wäre auch möglich. Mit Fragen und so weiter, über Dinge auch mal diskutieren. Auch das ist möglich. Wir haben hier alle Freiheit. Wir müssen keinen traditionellen Gottesdienst abhalten, wo alles nach Schema F läuft, sondern wir haben große Freiheit, uns hier zu bewegen. Ja. Und wir glauben, dass das ein starkes Thema ist. Wenn es uns zurückführt zur Schrift, ist vieles gewonnen. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, wir können etwas von dem erahnen, was David sagt, wenn er bekennt, dass er an deinem Wort wirklich große Beute gemacht hat. Sein so wertvolles Geschenk, wirklich das Licht auf unserem Weg. Herr, wir sehen oft nicht sehr weit, aber die Leuchte, die du uns da gibst, die zeigt uns schon, wo wir hintreten können, Herr. Wir danken dir dafür. Vater, ich bete, dass wir so etwas wie eine Reformation erleben als Gemeinde. Zurück zum Wort, zu deinem Wort, dass uns das wichtig wird und so wertvoll wird, wie es David geworden ist. Dass wir erkennen, was wir darin haben. Dass du auch neu zu uns reden kannst in einer Tiefe und Klarheit, die nur in deinem Wort ausgedrückt ist, Herr. Und dass wir befähigt werden, das Rechte vom Falschen zu unterscheiden, Herr. Jesus, bewahr uns vor allem, was nicht gut ist in einem solchen Prozess. Hilf uns bei alledem. Aber wir danken dir, dass du uns nicht verwaist zurückgelassen hast, sondern du hast uns deinen Geist gegeben, der in alle Wahrheit leitet. Danke dafür, dass du selbst unser Beistand bist. Danke dafür, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich würde gerne schließen heute Morgen, indem wir gemeinsam das Vaterunser beten. Dieses schlichte alte Gebet, das in den traditionellen Kirchen sehr viel gebetet wird, immer wieder, bei uns zum Teil vernachlässigt wird, aber dennoch auch für uns gilt. Okay? Danke, Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Reich. Amen. Das ist wirklich wahr. Ja. Sein ist die Herrlichkeit und sein ist die Kraft. Und er gibt uns tatsächlich Anteil an alledem. Wir gehören zu ihm und dürfen geborgen sein in ihm. Der Herr segne euch ganz mächtig. Nehmt euch noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt diese Dinge und solltet diese Dinge tatsächlich auch besprechen, in den Hauskreisen drüber reden und einfach vielleicht offen daran gehen. Nicht so mit unserer klassischen Prägung, sondern uns ein Stück weit öffnen, da mal die Dinge stehen lassen, ja, auch wenn etwas quer liegt, ja, und da wird manches quer liegen, ganz bestimmt, ja. Aber ihr werdet sehen, es ist ein Segen, den uns Gott schenkt hier, ja. Wenn wir Christus erkennen, das ist gewaltig. So, der Herr mit euch, Gottes Segen, habt eine schöne Woche. Kommende Woche, wird der Thomas Meyer predigen. Er wird am Samstag das Seminar hier halten. Ich werde kommenden Sonntag nicht da sein. Ich fliege an dem Tag nach Israel und komme aber in der Nacht vom Samstag zum Sonntag wieder zurück und werde dann hier sein. Und wir fahren gemeinsam dann nach Dachau nächste Woche. Acht Plätze, sagt die Ingrid, sind noch frei. Wer noch mitfahren möchte, der Bus hat noch acht Plätze. Okay, der mit euch. Tschüss.